Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Siska, im Internet habe ich den Nick Distelfliege und es gibt heute die Episode 102. Es gibt so das übliche Stricken, Spinnen, ein bisschen urbane Selbstversorgung und kleinen Nachtrag zum Politschwafel letzte Woche, ein Teechen, was ich gerade toll finde, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, oder? Habe ich diesmal nicht, vielleicht fällt mir spontan irgendwas ein, werde ich dann mal sehen. Es geht los mit Housekeeping und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mal die neuen Podcasts erwähnen, die ich letztes Mal nicht erwähnen konnte, aus Zeitgründen. Wobei hinter mir jetzt gerade auch wieder eine sehr beschäftigte Woche liegt und ich habe dann halt auch wieder aus Zeitgründen kaum was Podcast-mäßiges unternommen und oder gemacht. Und trotzdem, aber jetzt habe ich gerade, wie viele Stunden, dank der Zeitumstellung heute, die heute Nacht war, habe ich jetzt noch 2,5 Stunden, bevor ich abdampfen muss zur Arbeit. Zur Info, es ist ein Sonntag, der 26. Oktober. Ich arbeite ganz oft sonntags. Wir müssen ja schließlich für Montag Brot backen. Montag kommen die Leute hungrig aus dem Wochenende und wollen Brot. Ja, da ist immer viel zu tun. Brauchen wir auch mehr Leute und viele Leute bei uns arbeiten mehr Sonntage, als sie frei haben. Ja, also ich habe die Woche viel zu tun gehabt. Jetzt habe ich kurz noch Zeit. Mal gucken, wie weit ich mit der Aufnahme komme. Und morgen, hoffentlich Montag, habe ich frei, da werde ich das dann vielleicht fertig machen, die Shownotes schreiben, hochladen und so. Ja, also dank dieser wenigen Zeit habe ich auch nicht alle Podcasts, die neu sind, anhören können. Aber ich habe sie zumindest alle in einer Liste. Und zwar gibt es 4 neue Videopodcasts. Davor gab es, glaube ich, nur Wool and I und Muckelpuss Kreativ-Podcast. Und gab es noch einen? nein, ich glaube nicht. Und jetzt gibt es Angies Wollplaudereien. Habe ich auch schon eine Folge geguckt oder sogar 2. Dann gibt es Nines Wollkiste, Nettis Nadelkunst und Stricken im Zoo. Und ich glaube, ich habe auch Stricken im Zoo, habe ich beide Folgen geguckt, die es gibt. Oder da gab es Teil 1 und 2. Und die anderen beiden, also Nines Wollkiste und Nettis Nadelkunst, habe ich noch nicht geguckt. Auf jeden Fall findet ihr die alle in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Dann habe ich neue Audio-Podcasts auch zum Ankündigen. Und zwar gibt es von Damn Snob Ausfasernd. Da gibt es schon 4 Folgen, glaube ich, oder 3 oder 4 Folgen, die ich alle gehört habe. Ich finde die toll. Damn Snob macht, finde ich, so die... Was ich an dem Podcast toll finde, ist halt dieses Segment alles korreliert. Oder Rubrik, ich nenne die ja diese Teile oder Rubriken, nenne ich bei mir immer Segmente, weil ich das so von, ich glaube, als ich anfing, gab es ja hauptsächlich englischsprachige Podcasts und die nennen das dann Segments und ich habe das dann von denen so übernommen, obwohl es eigentlich auf Deutsch ein ganz anderes Wort wäre. Ja, also sie hat eine Rubrik alles korreliert und da gibt es dann halt so wissenschaftliches Trivialwissen oder Wissen, was alles andere als trivial ist, was interessant ist. Ist ja auch sehr subjektiv, was man... auf jeden Fall finde ich das toll. Und dann kann man immer gespannt sein, was da in dem Segment als nächstes drankommen wird. Dann habe ich hier Knitterhagel, das ist auch ein neuer Podcast und da habe ich auch, den habe ich auch schon gehört und war sehr begeistert. Die Tonqualität ist übrigens bei beiden ziemlich gut. Bei Knitterhagel fand ich das sehr lustig, dass einige, ja, also so der Anfang der Spinnkarriere oder mit dem Stricken und so, da fand ich mich total wieder in manchen Sachen. Und ich finde ihre Art zu erzählen so klasse. Also es gab halt, gibt halt irgendwie viel zu lachen und vor allem, weil das so ein, ich lache über mich selbst, weil ich mich darin so wiedersehe, ist, es ist so total cool. Bei manchen. Und sie erzählt das halt auch so selbstironisch, das macht sehr Spaß. Dann gibt es als letztes noch Fiberthermometer. Das ist ein Podcast von Moni, die auch schon Podcasterin ist, aber auf dem fotografischen Gebiet. Also sie macht einen Fotopodcast, den ich leider nicht höre. Und ich glaube, sie macht noch einen anderen zu noch einem anderen Thema, habe ich jetzt nicht genau mehr im Kopf. Auf jeden Fall Fiberthermometer ist total super, genial aufgenommen. Also man merkt schon, dass sie da eigentlich schon Profi ist im Podcasting. Und hat mir super gut gefallen. Richtig toll und ja, schön, schön. Es gibt neue Podcasts. Ich habe zu dem Anlass mal, also falls jetzt Podcasterinnen mir zuhören, ich habe anlässlich der vielen neuen Podcasts mal die Gruppenseiten der Podcasting auf Deutsch Gruppe überarbeitet. Als wir in diese Gruppe gegangen sind, wo die ja früher mal von ein paar deutschsprachigen Podcasterinnen gegründet und angelegt worden ist, das war hier Ankari, Jinx und so, die haben. Gab, glaube ich, so vier Podcasts, die haben dann für jeden Podcast eine Gruppenseite angelegt, wo sie eine Selbstbeschreibung geschrieben haben. Und das haben dann die ersten fünf, sechs Podcasterinnen, die die zweite Welle des Podcasting sozusagen bildeten, haben das dann weitergemacht. Also ich und Susanne, Tini, Elli, und Manu, nee, ich glaube hier Claudi von Fadenliebe und so. Also wir haben da so unsere Beschreibungen reingepackt. Ich glaube, Micha von Modern Knitting auch. Und dann gerieten diese Seiten wieder in Vergessenheit und sie waren inzwischen wahnsinnig unvollständig. Ich habe jetzt versucht, alle Podcasts, die es inzwischen gibt, in diese Seiten reinzupflegen. Und jetzt solltet ihr Podcasterinnen eure Seite mal euch vorknöpfen und halt eine Beschreibung von eurem Podcast, eure Blogadresse, eure Feedadresse, eure iTunes, also alle nützlichen Infos da mal eintragen, weil wir das in der Gruppe ja schon öfter hatten, dass Leute kamen und die brauchten dann irgendeine Information und mussten dann halt so Threads eröffnen, wie könnt ihr nicht mal alle euren RSS-Feed posten? Und wenn wir jetzt so gut gepflegte Seiten hätten, dann könnten wir sagen, guck mal in die Seiten, da findest du alle Daten von allen Podcasts. Wäre doch cool. Also geht mal dahin und macht mal eure Infos rein, wa? Okay. Ja, was wäre ein Housekeeping ohne ein kleines Bedanken? Und da ich halt aus Zeitgründen wieder nicht geguckt habe und so, werde ich mich jetzt unbesehen fürs Flattern, Kommentieren und für alles und für Diskutieren bedanken, fürs Erwähnen in euren Podcasts und so weiter. Ich bin vielleicht nicht so präsent in den Foren und ich komme auch gerade bei euch anderen nicht so viel zum Kommentieren, aber ich finde alles trotzdem toll und ich verfolge das schon mit, also so ist es nicht. Und ich freue mich sehr darüber, wenn, und ich habe jetzt, ach ja, genau, Ich habe ja endlich die Postkarten fotografiert und gebloggt, die es zum 100 Folgen Postkarten Contest Verlosungsdingens gab, die ihr mir geschickt habt. Und da haben auch welche ganz fleißig drunter kommentiert, da habe ich mich total gefreut. Also wenn ihr sehen wollt, was die anderen für Postkarten geschickt haben, und dann könnt ihr in meinen Blog reinschauen. Da habe ich das, vor ein paar Tagen habe ich das gepostet, und dann habe ich alle 30 oder 29 Postkarten fotografiert. Okay, das war's, glaube ich, vom Housekeeping jetzt. Und dann komme ich zum Stricken. Okay, also ich merke gerade, dass die Kurve von meiner Stimme, ich habe vorhin das ausgesteuert und jetzt ist die eigentlich viel zu leise. Ich hoffe mal, dass dann das liebe Programm das nachher ein bisschen alles anhebt und alles ein bisschen lauter macht und dass es irgendwie kein störendes Rauschen drauf sein wird. Aber ich habe jetzt schon 10 Minuten gelabert, habe eigentlich keine Lust, die Einstellung nochmal zu ändern und dann ein ungleichmäßiges Audio zu haben. Ich mache jetzt einfach so weiter und hoffe, dass es geht. Stricken, stricken. Ich habe 2 Dinge fertig, und zwar zum einen die Seaweed Socks von Wendy Johnson. Das ist ja so eine ganz umtriebige Sockenmuster-Designerin. Und ihr Markenzeichen ist, dass sie, glaube ich, nur Toe-Up-Socken designt, sonst nichts. Also bei mir ist Wendy Johnson so ein bisschen im Kopf geblieben als so die Toe-Up-Socken-Designerin. Da wollte ich dann eine Janissima-Ferse dran stricken mit, das gab die folgende Hintergrundgeschichte. Ich wollte aus dem Garn ursprünglich Saviano stricken von Janissima, und das ist mir nicht gelungen, dieses Muster zu verstehen. Und ich hatte so eine Frusterfahrung, und dann habe ich die Socken aufgetrennt und habe was anderes damit angeschlagen, und während ich sozusagen dann die Seaweed-Socken anfing zu stricken, ist mir eingefallen, dass die Schwierigkeiten, die ich zuletzt hatte mit Saviano, dass ich die wahrscheinlich inzwischen lösen könnte. Also das war dann explizit an der Ferse, hatte ich Schwierigkeiten, da war das Muster sehr, für mich sehr unverständlich geschrieben, und als ich dann die Seaweed Socks in Arbeit hatte, habe ich gedacht, ja, inzwischen könntest du das wahrscheinlich machen. Musst dir halt irgendwie so eine generische Janissima-Ferse mal aufschreiben, wie das geht. Also, oder du nimmst ein anderes Janissima-Muster, weil die Ferse ist ja meistens das gleiche. Und schreibst dir mal grundsätzlich auf, wie die Ferse geht. Und dann wendest du das auf Saviano an. Und dann sollte es ja kein Problem sein. Aber ich hatte da ja schon alles zurückgefrockt, und dann hatte ich keine Lust mehr, das nochmal anzuschlagen. Und wer weiß, ob ich dann über diesen ersten oder zweiten Chart, ob ich da noch gewusst habe, wie das geht, weil ich da auch schon Probleme mit dem Muster hatte und in den Projektnotizen andere erstmal die Lösung suchen musste. Naja. Also, ja, da habe ich mir dann gedacht, okay, dann stricke ich die Seaweed Socks mit einer Janissima-Ferse, weil ich es jetzt kann. Und dann habe ich den ersten Socken mit einer selbst rausgetüftelten Janissima-Ferse gestrickt, und dann habe ich den zweiten angefangen, und dann hat Tini mir, ich glaube zum Geburtstag, hat sie mir dieses Spiceman Toe-Up-Socks-Pattern von Janissima geschenkt. So Ravelry kann man ja Patterns verschenken. Und als ich zum zweiten Socken, die Ferse, also des zweiten Sockens so dran war, da habe ich festgestellt, dass die Ja, Nisima-Verse, wie ich sie mir ausgedacht hatte, beziehungsweise wie ich sie aus dem Ki'ila-Pattern, glaube ich, mir zurechtgefummelt hatte, dass ich meine Notizen halt zu, ja, zu grob waren und ich nicht mehr 100% genau weiß, wie ich die gestrickt habe. Also ab einem gewissen Punkt waren meine Notizen super, aber leider halt war das, was ich direkt davor gestrickt habe, habe ich nur sehr grob notiert. Das war nicht ausreichend. Also habe ich dann den Spiceman benutzt, um die zweite Ferse zu stricken. Und Jace hat genau hingehauen, dass beide Socken jetzt die gleiche Ferse haben. Also es hat genau geklappt. Und meine selbst rausgefummelte Janissima-Ferse war dann offenbar auch richtig gestrickt. Und genau, da hatten ja welche gefragt, ob ich die Janissima-Verse, die ich aus dem Ki'ila-Pattern mir also als sozusagen generische Verse rausgeschrieben hatte, ob ich das veröffentlichen könnte, aber das kann ich nicht, weil wie sich ja jetzt bestätigt hat, existiert die generische Janissima-Verse schon als käufliche Anleitung und ich kann nicht einfach der Janissima da so an den Karren fahren und so eine Konkurrenzanleitung, die ich noch dazu von ihr nur abgekupfert habe, kostenlos veröffentlichen oder gar für Geld. Also es geht leider nicht. aber ihr könnt ja den Spiceman kaufen. Ja, die Socken sind fertig. Ich bin damit ganz zufrieden. Und was vor allem fertig ist, ist die Cold Mountain Stole von Kieran Foley. Die habe ich gestrickt aus einem handgesponnenen Lace-Garn. Und zwei handgesponnenen Lace-Garn. Ich habe 850 Meter grob rundbummelig dafür verbraucht. Und das ist ganz in Ordnung. Ich bin mit dem Ergebnis auch ganz zufrieden. Ich habe auch Fotos schon bei Ravelry hochgeladen. Die sind nicht so gemacht, wie man wie fotografiere ich Strickstücke richtig vorgehen sollte. Das liegt aber einfach daran, dass ich, also ich habe sie auf der Dachterrasse von unserem Mietshaus fotografiert. Und da war halt einfach kein richtige, die Lichtverhältnisse, es gab einfach harte Schatten, es war in der Sonne, es ging nicht im Schatten und ja, dann habe ich halt so, und es war niemand da, daran habe ich auch immer Probleme, also wenn niemand da ist, der mich fotografieren kann oder die mich fotografieren kann und ich muss das dann mit Selbstauslöser machen, das ist manchmal ein bisschen doof. Und das musste ich dann halt mit Selbstauslöser auch noch machen. Und dann irgendwie leg mal einen gescheiten Bildausschnitt fest oder mach irgendwas mit manuellen Einstellungen, wenn alles so Selbstauslöser und dann auch noch die Lichtverhältnisse ungünstig sind. Es ist also sehr, sehr furchtbar. Aber ich habe ja, mein Lebensgefährte, der hat einfach überhaupt kein Händchen für Fotografie, Bildaufbau und alles. Das kriegt der, da hat er einfach keinen Blick dafür. Und ich muss halt leider sagen, dass der Selbstauslöser da immer noch besser funktioniert. Okay, er hört es eh nicht, aber falls, ich meine das ganz lieb. Ja. Genau, da habe ich das fotografiert und die Fototipps alle nicht beherzigt, weil wegen Zeit und Platzmangel und so. Und dann habe ich die jetzt hochgeladen, trotzdem ein paar Herzchen dafür gekriegt. ja. Die Stola werde ich wahrscheinlich nicht behalten, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich damit tun soll. Ich habe, könnte sie als Schal tragen. Ich bin aber nicht so der Schalmensch. Ich hab's lieber mit so Dreieckstüchern oder so halt gestrickten Halstüchern, die man sich so ein paar Mal rumwickelt. Und also ich trage halt meine Tücher als Schal und Schals finde ich nicht so praktisch. Also habe ich jetzt schon wahrscheinlich schon eine Abnehmerin dafür und es ist natürlich krass, wenn man so eine handgesponnene, handgestrickte Lace-Dola verschenkt einfach so und vielleicht dann auch an eine Person, die einem halt noch gar nicht mal so nahe steht. Aber ich denke mal, also, dass die auf jeden Fall sich sehr freuen würde und die Stola auch in Ehren halten würde und dann bin ich damit wirklich zufrieden, zumal sie bei mir wirklich nur rumliegen würde und dafür wäre es wirklich total zu schade. Und ja, ich habe mir schon mal über Twitter Tücher verschenkt und zumindest bei dem einen habe ich eine Rückmeldung bekommen, wie dass das toll war und da bereue ich es auch nicht. Bei dem anderen habe ich dann irgendwie nicht so wirklich eine Rückmeldung bekommen, also nur so passiv, also die Mitbewohnerin der Empfängerin hat mir was ausgerichtet, aber es war dann nicht wirklich der Rücklauf, der vorher abgesprochen war, aber meine Güte, ich hatte das Tuch hier eigentlich nie getragen und jetzt habe ich zumindest die Hoffnung, dass es getragen wird, was weiß ich. Und ich möchte halt, also ich möchte auch nicht für die Tonne stricken und es ist natürlich dann so ein bisschen, worüber sich vielleicht welche lustig machen, ja, die strickt halt einfach nur wegen des Strickens und hat so eine tierische Überproduktion und so und dann muss sie die Klamotten dann so rausramschen. Ja, und das ist in gewisser Hinsicht sehr berechtigt auch, das so zu kritisieren, aber ich bemühe mich immer, das nicht rauszuramschen und bei manchen Leuten mache ich halt einen Versuch und wenn das dann nicht klappt, beziehungsweise hinterher sich rausstellt, dass die Person halt doch nicht so knitworthy war, also so bestrickwürdig, dann meine Güte, dann habe ich halt mich verpokert. Das kann halt passieren. In den meisten Fällen haben sich die Leute sehr gefreut und das sehr geschätzt und das überwiegt und das finde ich gut. Ja, also was zum Verkaufen würde ich es nicht. Da wurde ich halt auch gefragt, ob ich mir nicht was ausdenken könnte, was man dafür tauschen oder nehmen könnte. Und nee, damit will ich eigentlich nicht wirklich anfangen, weil der Wert sowieso niemals reinkommt, weil so, also handgesponnenes Lace-Garn und dann noch die Strickarbeit, das ist einfach ganz schön. Das kann man nicht da wieder rauskriegen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall habe ich zwei Projekte fertig und hatte, wie viel auf, da hatte ich glaube ich 4 oder 5. Eins war, ist noch wirklich nicht wirklich angefangen, da habe ich einen Swatch gestrickt dafür und mehr nicht. Das ist eigentlich noch nicht richtig angefangen, dieser Plastik-Cardigan, den ich stricken will. Also hatte ich eigentlich nur noch eine Sache in Arbeit und das war, sind die Twisted Limone Socks und das bedeutete, ich kann was anschlagen, haha. Und ich dachte mir, ich hätte jetzt Lust, mal wieder so Reste zu verarbeiten. Und dann hatte ich das Muster, habe ich gedacht, Fingerhandschuhe, das wäre es doch. Also so, ich habe ja noch gar keine Fingerhandschuhe. Und dann habe ich nach Fingerhandschuhen geguckt und habe in Sockenwollstärke, hatte ich ein Muster schon gecued. Das sind die Naughty Gloves von Julia Müller, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Und irgendeine hatte sie neulich im Podcast auch erwähnt. Auf jeden Fall habe ich mich nicht für die Naughty Gloves entschieden, weil ich eben Streifen stricken will und Reste verarbeiten will und der Knoten ist ein schönes Muster und würde dann halt in so gestreiften Resteprojekt einfach untergehen, es würde sich beißen. Und dann habe ich gefunden, Noro Striped Gloves heißt das Muster. Und es geht darum, irgendwie einen Farbverlaufsgarn zu benutzen, was streift. Und dann halt immer drei, also Ringel von drei Reihen zu machen. Und ich habe dann gedacht, okay, nehme ich doch so einen Zauberball. Das ist ja auch ein Farbverlauf. Und mache immer Ringel von drei Reihen aus verschiedenen Sockenwollresten. Das, dann habe ich den ersten Handschuh, habe ich schon fertig, sieht auch super aus. Das einzige Problem an der Sache ist, dass der Zauberball zu lange Farbverläufe hat. Also es gibt eigentlich keinen richtigen Farbverlauf im ersten Handschuh. Der erste Handschuh ist komplett dunkelblau und der zweite Handschuh ist komplett hellblau. Und meine Hoffnung war halt, einen Farbverlauf zu haben und dazwischen bunte Ringel. Und das mit dem Verlauf ist halt nicht, hat halt nicht geklappt. Ja, was ich jetzt damit daraus mache, weiß ich noch nicht so ganz. Also jetzt stricke ich gerade am zweiten und bin so an den Fingern an den einzelnen. Und ja, also man sieht am ersten Handschuh schon, dass das blau dunkel ist und die Fingerspitzen sind heller. Also dass da an den Fingerspitzen der Farbverlauf dann doch in Wallung kommt. Und am zweiten sieht man halt, der Handschuh ist hellblau und die Fingerspitzen sind dann halt dunkelblau. Aber dadurch, dass der Farbverlauf tatsächlich erst an den Fingern anfängt, habe ich halt auch das Problem, dass es nicht zu den Spitzen hin immer heller wird, sondern jeder einzelne Finger, der wird ja dann nach, die Finger werden ja nacheinander gestrickt und dann ist es ungleichmäßig, also nicht alle Fingerwurzeln sind helleres Garn und dann zu den Spitzen hin wird es dunkler, sondern der kleine Finger ist heller, der Ringfinger ist bisschen dunkler, der Daumen noch dunkler und dann kommt der super dunkle Mittel- und Zeigefinger und so, also es ist, bin ich mal gespannt, wie das nachher aussieht und ob ich das so lasse oder ob ich noch ein paar stricke, wo ich dann sozusagen zwei dunkle Handschuhe und zwei helle habe und dann habe ich zwei Paare, wo die Handschuhe ein bisschen mehr zusammenpassen, weil das sieht halt im Moment nicht so aus wie ein Farbverlaufsgarn, sondern wie zwei einfach total nicht zueinander passende Handschuhe. Tja, macht aber trotzdem Spaß zu stricken. Und jetzt, wo ich gerade so am zweiten bin, denke ich mir, vielleicht stricke ich doch kein zweites Paar und nehme den hellen blauen und den dunkelblauen und sage einfach, das gehört so. Bin ich mal gespannt. Tja, genau, was habe ich da noch geschrieben zum Stricken? Bla bla bla, das steht eigentlich unter Spinnen, das aber ist aber eher noch zum Stricken gehörig und zwar, ich höre ja die Knitmore Girls und die hatten in den letzten Wochen so ein bisschen eine Kontroverse und zwar gab es ein handgefärbtes Sockengarn, welches in der ersten Maschinenwäsche sehr viel Farbe verloren hat und die Socken sahen dann halt mega anders aus, also sehr, sehr verblasst. Und damit war dann Jasmine sehr unzufrieden und hat das halt auf Social Media gepostet, was passiert war und hat dann auch eine Lösung gefunden, nämlich dass man handgefärbtes Garn, welches Farbe verliert, nochmal mit einem Zitronensäure und Hitze nochmal die Farben fixieren kann, bevor sie verarbeitet werden, so dass also einfach nur falls da beim Färben irgendwas passiert ist und die Farben nicht richtig fixiert sind, dass man sie nochmal nachfixiert und dann halt auch sicher sein kann, dass es dann nicht kein Malheur gibt. Und dann gab es so ein bisschen eine Diskussion, ob das okay geht, so Indie-Dyers und kleine Betriebe zu kritisieren, ohne dass man sich vorher an die direkt wendet und denen die Möglichkeit gibt, sozusagen hinter den Kulissen den Fehler zu beheben. Und da habe ich ja auch schon Erfahrung gemacht mit solcher Diskussion. Also ich sage nur Spindelhaken, ja, also da hatten wir mal in einem Forum einfach geredet über Spindelhaken und ich hatte da meine Meinung gesagt, dass ich finde, dass die Spindelhaken, die Mattes von Hause aus in ihre, also ab Werkstatt in ihre Spindeln reindreht, dass ich die nicht gut finde. Ich finde, das sind einfach diese hässlichen Schraubhaken und ist auch immer noch meine Meinung. Also ich finde, die Spindeln sind wunderschön. Es ist eine wunderbare Drechselkunst. Sie spinnen super gut und ich finde, dieser Schraubhaken ist einer Spindel dieser Qualität so derartig unwürdig. Und es ist im Prinzip nicht so schwer, einen schönen, also so einen Schwanenhalshaken zum Beispiel aus, ja, von mir aus Edelstahl oder keine Ahnung herzustellen und in die Spindel einzusetzen. Und ich verstehe das halt einfach überhaupt nicht, wieso du sozusagen so ein Spindel-Mercedes machst und dann so ein, keine Ahnung, so ein Schrotthaken da reindrehst, weil ich finde einfach, das ist nicht die gleiche Liga. Und dann war da genau diese Kontroverse halt gewesen, wenn das so kaputt ist oder wenn du das blöd findest, dann musst du doch erstmal mit denen darüber reden, bevor du es in Foren breit trittst, so ungefähr. Also das wäre dann sehr unverschämt von mir und das überhaupt. Und ich muss da auch sagen, ich finde es überhaupt nicht unverschämt und ich finde nach wie vor zum Beispiel das Produkt von Mattes super. Ich liebe die Spindeln, ich kann nur halt die Haken absolut nicht leiden. Ist so und also was ich zum Beispiel gut finde, da gibt es den Shop von Sandy Ruwold, Lana Passion und die verkauft auch Spindeln, die sind aber so aus Baumarkt, also diese Holzscheiben aus Buche, die du im Baumarkt kriegst und die Holzstäbe aus Buche, die auch im Baumarkt gibt. Sowas ist schnell zusammengesteckt. Und diese Spindeln haben tolle, stabile, schön gebogene Haken. Und ich würde das super gerne sehen, wenn Sandys Mann, der diese Spindeln macht, und die Mattes gedrechselten Spindeln, wenn sowas zum Beispiel zusammenkäme, dann wäre das einfach die deutsche Bossy. Bossys sind diese Spindeln von Bossworth, von denen ich eine habe und sehr begeistert bin übrigens. Ja, jetzt hat es sich doch so ein bisschen zum Spinnen übergegangen, also das Thema. Ja, die Frage ist, soll man irgendwie Produkte kritisieren oder sagen, ich bin mit dem und dem unzufrieden öffentlich oder soll man das grundsätzlich privat mit dem Hersteller klären? Was denkt ihr darüber? Ich würde halt sagen, klar, wenn irgendwas speziell kaputt ist mit irgendeinem Produkt oder wenn irgendwas nachgebessert werden muss, dann bin ich auch dafür, das erstmal mit dem Hersteller zu klären, mit der Herstellerin. Bin ich total dafür, aber wenn ein Produkt grundsätzlich so und so ist und ich bin grundsätzlich mit dem und dem einfach nicht so zufrieden und mache zum Beispiel eine Produktbesprechung und sage, ja, das sind die Vorteile des Produkts und das gefällt mir nicht so. Das und das sind für mich die Nachteile des Produkts. Dann finde ich, sowas kann ruhig auch öffentlich gemacht werden. Und in diesem Sinne ist das auch zu sehen mit den Knitmore Girls, weil sie dieses Garn im Podcast sozusagen empfohlen und besprochen haben. Und um das vollständigkeitshalber halt abzurunden, muss man dann halt auch dazu sagen, wie das Garn sich in der Wäsche verhält. Und es wäre halt auch Quatsch, zum Beispiel ein Garn im Podcast zu besprechen und dem so 5 Sterne zu geben und zu sagen, wie toll das ist. Und dann ist es eben, kommt irgendwie das dicke Ende später und dann wird das nicht dazu gesagt. Das ist da nicht ganz vollständig so. Das kann ich sehr gut verstehen, die Argumentation. Und im Sinne von so Produktbesprechungen und Reviews finde ich das dann auch in Ordnung, wenn man einfach ehrlich sagt, wie gefällt mir das Produkt und was gibt es halt für mich für Nachteile. Ja, aber ich würde mich da interessieren, was ihr davon haltet. Also was findet ihr fair? Was darf man öffentlich sagen? Was sollte nicht öffentlich gesagt werden? So halt. Und da wir jetzt eh schon mitten im Spinnen sind, erzähle ich noch schnell, was ich spinne. Ja, ich spinne immer noch so einen Kammzug aus Blue-Faced Lester und Milchseide, glaube ich, oder Sojaseide, ich weiß es nicht. Habe ich mir in Hamburg gekauft, auf dem Wollfest Hamburg, am Stand von Elfenwolle. Ist ganz, ganz toll. Also ist auch so gefärbt, dass die Fasern nicht miteinander verklebt sind. Es lässt sich wunderbar ausziehen. Es sind einfach tolle, tolle Farben. Also so ein bisschen wie so ein Karibikstrand. Also meistens so Türkis-Blau-Grün-Töne mit ein bisschen Beige und Grau. Also so wie so der weiße Sand am türkisblauen Meer, ganz, ganz schön. Ja, damit das, und dann habe ich gerade mein Spinnrad leer. Ich habe da jetzt doch noch die, ich hatte, glaube ich, letztes Mal gesagt, ich hätte das, den Besenwagen-Spinnalong komplett abgeschlossen. Das stimmte nicht so ganz, weil ich noch beim Aufräumen dann ein Plying Ball von dem Blue-Faced Lester gefunden habe und ich dachte schon, das ist irgendwie wenig. Ich dachte schon, ich hätte mehr versponnen, als ich nachher an Garn raus habe und es lag daran, dass einer der Zwirnbälle irgendwo reingerutscht ist, wo ich ihn nicht mehr gesehen habe und dann habe ich alles gezwirnt und der eine Zwirnball blieb irgendwie liegen, den habe ich dann noch gezwirnt und den habe ich inzwischen vom Rad noch runtergenommen und jetzt könnte ich was Neues spinnen. Und ich glaube, ich würde als nächstes gerne das Bett spinnen, was in dem 100-Sachen-Paket zu meiner 100. Folge drin war. Ich glaube, das ist von Blue Eyes World. Muss ich mal gucken. Also es ist ein ganz tolles, so ein schwarzes. Es passt, ist schwarz mit Neongrün und Lila, glaube ich. Also es passt auch sehr gut zur Halloween-Thematik. Ja, dann war es das schon mit dem Spinnen, glaube ich. Das war ja wohl nur kurz. Und bei der urbanen Selbstversorgung dachte ich, ich rede mal wieder kurz über Self-Care oder Selbstfürsorge. Und ich habe ja wieder mal eine Podcast-Folge des Knit-Knit-Café mit Abby gehört. Juhu! Genau, letztes Mal hatte ich ja gesagt, ich höre nur noch 5 englischsprachige Podcasts und da habe ich das Knit-Knit-Café nicht dabei gehabt, weil Abby jetzt seit Monaten schon keinen Podcast mehr gemacht hat. Sie hatte halt auch viel zu tun und sie hat jetzt eine Folge rausgebracht, die ich natürlich sofort gerne gehört habe. Und da redete sie auch davon, von Self-Care und wie wichtig es ist und wie wenig das manche halt machen, weil wir irgendwie so einem Märtyrerinnenkomplex erliegen, so nach dem Motto, du musst immer für andere da sein, du musst dich immer aufopfern, du musst viel arbeiten, sonst bist du nichts wert und so und sonst bist du egoistisch. Und was ich sage, habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, das ist überhaupt nichts Neues und so. Und das hat Abby dazu halt auch gesagt. Und sie muss das ja öfter, weil sie ist ja von Beruf Seelsorgerin. Also sie sagte, sie ist Chaplain. Ich weiß nicht genau, wie sich das genau übersetzt. Bla bla bla, Chaplain ist Kaplanin. Aber ich weiß genau nicht, was sie gerade genau macht, wo und so. Auf jeden Fall muss sie da auch die Leute ein bisschen so Lebensberatung halt machen. Und da sagt sie halt auch immer wieder zu den Leuten, wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst und es dir selber nicht gut geht, dann hast ja auch keine Kraft, anderen Leuten zu helfen. Und deswegen ist es halt alles andere als egoistisch, Selfcare zu betreiben. Und was sie noch sagte, was interessant war, dass halt alle immer von Work-Life-Balance reden und dass es gar nicht so sehr die Frage ist, dass du die Work-Life-Balance richtig hinkriegst, sondern du solltest vielmehr versuchen, die Stress-Spaß-Balance richtig hinzukriegen. Also sie nannte das Work-Fun-Balance oder nicht unbedingt Work-Fun, sondern eher Stress-Fun-Balance. Also dass Dinge, die dich stressen und anstrengen, halt auch, dass dem auch Dinge gegenüberstehen, die dir Spaß machen und die dich entspannen. Und genauso hatte ich das ja auch mal gemacht, dass da hatte ich mal so eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht, ein kleines virtuelles Winken zu Cognitive, dem Podcast. Und da gab es dann so einen wöchentlichen Stundenplan, also da war für jeden Tag so eine Art Stundenplan und ich sollte halt eintragen, was an Nützlichem ich mache und was an Angenehmem ich mache, um zu sehen, ob das überhaupt in der Balance ist. Und meine Psychotante, ich sag das mal so salopp, hat damals gesagt, wenn man zu wenig Nützliches macht, kann das eine Depression verstärken, weil man sich dann Vorwürfe macht und das Selbstwertgefühl darunter leidet, weil man seine Sachen nicht auf die Reihe bekommt. Und wenn man zu wenig Angenehmes macht, dann kann das genau dasselbe bewirken, weil man sich dann nicht angemessen anerkannt fühlt für das für die Anstrengungen, die man sozusagen hat. Also wenn man immer nur schuftet und hat nie auch was Angenehmes, dann steigt eben der Frust und dann kann das deprimierend sein. Genauso wie wenn man immer nur rumhängt und die Arbeit staut sich auf und man schafft es halt nicht, irgendwas zu machen. Das kann beides schlecht sein für die Psyche. Und insofern ich hatte damals, glaube ich, das Problem, dass ich Sachen nicht mehr hingekriegt habe und diese Herangehensweise, die muss ich jetzt genauso wieder zu praktizieren, weil ich jetzt eher das Problem habe, dass ich zu wenig Zeit für mich habe und dass ich muss schon lernen, auch zu sagen, also heute ist mein freier Tag und wenn ich jetzt noch eine extra Schicht hätte dringend einschieben können, ich mache es jetzt nicht, weil ich habe jetzt frei, fertig, aus. Es ist total wichtig, auch mal frei zu haben. Und das mache ich dann auch. Genau, das war die Self-Care-urbane Selbstversorgung. Nicht viel Neues, aber man kann es ja hin und wieder mal wiederholen. Und dann komme ich zum Politschwafel. Das wird auch sehr kurz. Und zwar, letztes Mal ging es ja um den Artikel in der Brigitte von der Heide Fulian, dieser Artikel, wo sie halt alle runterputzt, die so Handarbeiten machen und so weiblich konnotierte Dinge gerne tun. Und da hatte ich als Beispiel für einen differenzierteren Artikel den Artikel empfohlen, immer dasselbe Strickmuster von Nina Scholz. Und da gab es vor ein paar Tagen auf Twitter eine ganz, ja, eine sehr aufgeregte Diskussion. Und zwar hat Nina Scholz auf BuzzFeed oder wo das war, auf jeden Fall so ein Clickbait-Portal, glaube ich, hat sie so einen satirischen Artikel veröffentlicht, so, ja, dass so mehr oder weniger der Weltraum unendliche Weiten, ich mache eine Expedition ins Paralleluniversum der Chefkoch-Galaxie, und dann war sie halt auf chefkoch.de und hat Forum-Postings rausgesucht, wo chefkoch.de-Userinnen über ihre Gögas schreiben und wer ist denn, was sind denn Gögas, und mein Göga ist kein Gemüse, mein toller Göga findet, die Pizza muss rund sein, ich muss mein Göga bekochen und so. Und hat sich da halt so sehr lustig drüber gemacht. Und dann kam halt auch eigentlich die gleiche Kritik an sie wie an die Heide Fulja, dem Brigitte, dass es einfach Kacke ist, sich so höhnisch lustig zu machen über Menschen, anstatt Kritik zu üben an Geschlechterrollen und an Strukturen, die Menschen bestimmte Geschlechterrollen vorschreiben. Und dann wurde halt auch, fand ich sehr toll, also so diese Kritik an Strukturen nochmal ausformuliert. Also wer ist denn zum Beispiel in der kleinfamiliären Rollenverteilung immer, da wird immer verantwortlich dafür gemacht, dass die Familienmitglieder sich gesund ernähren. Das ist doch meistens die Frau, also der Job der Frau. Und dann wird sich darüber lustig gemacht, wenn sie halt sich darüber Sorgen machen, wie sie ihre Familie dazu bringen, Gemüse zu essen. Also da sollte halt vielmehr die Struktur kritisiert werden, die heißt, die Frau in einer Kleinfamilie ist automatisch dafür zuständig, dass alle gesund essen. Selbst der Mann, der erwachsene männliche Partner, das ist, da ist sie für zuständig, dass der ordentlich ist und nicht er selber, obwohl er ja ein erwachsener Mensch ist. Und solche Sachen sollten dann halt in der Kritik stehen und nicht sich lustig gemacht werden über diese Göga-Postings. Ja, das wollte ich so nochmal nachtragen. Also das vielleicht, und außerdem haben wir dann nochmal kurz über den Artikel dasselbe Strickmuster geredet, wo sie Handarbeits- und Lifestyle-Blogs kritisiert. Also sie kritisiert da zwar mehr die Strukturen, aber es ist schon auch, also sie kritisiert dann auch so zum Teil die Person. Ich finde es aber auch okay, dass eine gewisse Kritik muss erlaubt sein. Und die muss halt auch an die handelnden Personen gerichtet werden dürfen, aber halt bitte nicht von oben herab oder hämisch, das wäre halt nett. So ist ungefähr meine Meinung. Und das Fazit bleibt so gleich. Also wir sind nicht auf verschiedenen Seiten, sondern wir stehen auf der gleichen Seite und wir sollten uns nicht hier künstlich voneinander trennen lassen. Also der Feminismus ist nicht gegen Hausfrauen und es gibt feministische Hausfrauen und es gibt und bei Chefkoch schreiben auch sehr viele, die, was weiß ich, irgendwelche Businessfrauen sind genauso betroffen von diesen Strukturen, also einfach qua Frauenrolle und ja, Solidarität und so, und das sollten wir nicht vergessen und uns nicht halt übereinander gegenseitig nur lustig machen. Gut, dann werde ich diesen Podcast, glaube ich, beenden, weil wir sind schon bei fast 50 Minuten. Das reicht dann auch wieder. Und ich trinke, was trinke ich für ein Teechen? Ich trinke den letzten Rest vom Blütentee der auch mal in irgendeinem Goodie-Paket war, ich glaube von der Wurzelfrau und schmeckt sehr lecker. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine faserverrückte Zeit und Strecken ohne Tränen und wir hören uns hoffentlich demnächst. Ihr hört hoffentlich all die tollen neuen Podcasts, die und wir lesen uns bei Ravelry hoffentlich. Bis dann, tschüss. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben TWODAY. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.